Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.
Servus, liebe Fußballfreunde, zu Heim-EM, das Update. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist heute mein allseits geschätzter Kollege Stefan Buani. Stefan, servus.
Servus, Fabi.
So, es ist Sonntag, 30. Juni. Wir sprechen heute natürlich über das, was gestern ganz Fußball-Europa bewegt hat, das Aus der Italiener. Das Aus des Titelverteidigers. Arrivederci, Squadra Azzurra. Aber nein, wir sprechen natürlich über das, was gestern Abend in Dortmund passiert ist. Stefan, wie hast du das verfolgt? Warst du unterwegs, Public Viewing?
Nein. Also Public Viewing wäre Höchststrafe für mich. Nein, ich mache das für mich. Mich nervt teilweise schon, wenn meine Familie mitschaut, weil es zu laut sind. Ich möchte da in aller Ruhe Fußball schauen. Also ich war auf der heimischen Couch. Sehr unruhige, eineinhalb Stunden kann man nicht sagen, weil es wegen der Regenpause erheblich länger gedauert hat. Aber ja, ich habe mir eigentlich während dem ganzen Spiel nicht so wohl gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber können wir ja dann noch näher darauf eingehen, was mit Sicherheit an der Spielweise der Deutschen gelegen ist.
Ja. Aber naja, aber da haben wir was gemeinsam. Ich habe das letzte Mal, als ich hier Teil dieses Podcasts war, gesagt, ich hasse Public Viewing, das war vielleicht ein wenig hart. War vielleicht ein bisschen hart, aber das ist halt echt auch nichts für mich. Ich brauche da in Ruhe, ich will da einfach in aller Ruhe anschauen und mir dann meine Meinung dazu bilden und dann auch Social Media aus, gar nichts lesen dabei.
Wie das losgegangen ist mit Public Viewing, das war tatsächlich, was war das für eine EM, wo die Deutschen im Viertelfinale oder Halbfinale die Türken 3-2 knapp geschlagen haben?
Ja, das war ja 2008. Also 2006 war ja so die WM, genau. War ja so die Begründungs-WM.
Dieses Spiel damals gegen die Türkei, das habe ich beim Public Viewing mitverfolgt und das war schrecklich. Ja, weil da einfach sehr, sehr viele Leute, die halt einfach wegen dem Event hingehen und du kommst ja zum Fußball schauen. Also das ist, das Spiel geht dann an dir vorbei. Das ist, also mich nervt das total und deswegen habe ich das dann danach nie wieder gemacht und will das auch künftig nicht mehr machen, wenn man mich nicht zwingt.
Na genau, das ist genau mein Punkt. Das ist ja schön, das ist eine Party, aber es gehen halt zu viele Leute wegen der Party hin und ich bin halt echt ein Fußballnarr. Ich will das Spiel sehen, ich will auch. Klingt jetzt hochtrabend, aber ich will da auf taktische Finessen schauen, ich will auf Spielentwicklungen schauen, was passiert rundherum und nicht, wer saft neben mir das und da und Party und jetzt muss hüpfen und jetzt muss singen.
Nein. Das ist das Gleiche wie mittlerweile mit den ACDC-Konzerten, da gehe ich auch nicht mehr hin, weil da viel zu viel ältere Semester hingehen, die dann damit beweisen wollen, dass cool sind.
Okay, aber war das gestern für dich, war das gestern eine ACDC-Veranstaltung oder was war, wer hast du das Spiel, wie lautet dein Fazit?
Mein Fazit, ich bin immer noch am Verarbeiten und am Einordnen. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich fand jetzt die Leistung nicht berauschend. Ich finde auch nicht, dass die Dänen jetzt durch überragende Leistungen bei der EM aufgefallen sind. Und wir haben uns, die deutsche Mannschaft hat sich sehr, sehr schwer getan. Und ich bin so ein bisschen am Einordnen, weil du hast ja bei jedem Turnier, und das wird ja dann auch immer gebetsmühlartig betont, immer ein schwaches Spiel. Ich kann mich erinnern, bei der WM vor 10 Jahren hast du dann das Algerien-Spiel gehabt, wo nicht so gelaufen ist, das berühmte Mertesacker-Interview, wollt ihr, dass wir schön spielen oder dass wir gewinnen? Also ist das jetzt wirklich so dieser turnierbedingte normale Durchhänger? Oder aber, ich habe gestern aber schon auch festgestellt, dass die Leistungskurve seit dem ersten Spiel Schottland kontinuierlich so ein bisschen nach unten zeigt. Also Schottland war überragend, das habe ich richtig gut gefunden. Dann im zweiten Spiel war es schon weniger überragend. In der Schweiz, gegen die Schweiz war es dann schon fast schon Rückfall in alte Jogi-Zeiten. Und gestern Dänemark. Ja, also sehr, sehr viel Glück. Also wie das 1-0 gefallen ist, das zurückgenommen worden ist, habe ich mir gedacht, okay, das war es bis an draußen. Weil das, wenn gezählt hätte, ich hätte es ihnen ehrlich gesagt nicht zugetraut, nochmal zurückzukommen. Weil du kannst nicht jedes Mal das Glück haben, dass der Füllgruck dann in der Nachfüllspielzeit reinköpfelt. Wisst ihr?
Also ich sehe es Und deswegen sind wir ja zu zweit. Ich sehe es natürlich anders. ich sehe, dass sich die Gegner von Spiel zu Spiel natürlich entwickelt haben, dass die stärker geworden sind. Und ich finde aber, dass Dänemark ein derart unbequem zu spielender Gegner ist, der Kinder zwar nach vorne nicht allzu viel. Das haben sie auch gestern wieder gezeigt. Der, wenn ein bisschen kaltschnäuziger wären, hätten die Deutschen durchaus was angeboten. Aber du musst so einen Gegner erst einmal so bespielen. Und der Nagelsmann hat ja danach von den besten 20 Minuten des Turniers gesprochen. In der Anfangsphase, da stimme ich ihm zu, wenngleich gestern das ihnen nicht so gelungen ist, die Schlüsselspieler in Szene zu setzen, sprich Musiala, Gündogan oder ein Sané, der für Florian Wirtz in die Mannschaft gekommen ist. Ich fand es aber schon gut, wie sie sich entwickeln und dass sie reagieren können, dass sie geduldig bleiben, dass sie nicht in Schönheit sterben, sondern dass sie einmal pragmatisch spielen. Und was das für ein Schweiz-Spiel war, das haben ja gestern die Italiener gezeigt, wie schwierig diese Mannschaft zu bespielen ist. Und du musst sagen, du musst sagen, du hast die Schweiz eigentlich schon, sagen wir mal, du hast die dominiert. Die haben halt einfach sehr, sehr gut verteidigt, die Schweizer. Und auch die Dänen gestern, die haben sehr, sehr gut verteidigt. Aber wir haben sie trotzdem sehr gut bespielt. Wir sind nicht unruhig geworden. Aber was das, und unterm Strich muss man sagen, unterm Strich, aufgrund der Chancen und des Spielverlaufs, ist es ein verdienter 2:0 Erfolg. Allerdings, und das ist natürlich Wahnsinn, dass eine Riesenportion Glück mitschwingt. Und das sind ja wie hat die Bild-Zeitung halt geschrieben, glaube ich, die verrückten 3 Minuten von Dortmund, wo ein Tor der Dänen, ich glaube, ein gewisser Herr Andersen hat das Tor erzielt, weil vorher Thomas Delaney bei der Vorarbeit, ich weiß nicht, war es eine halbe Zehenspitze oder irgendwas, im Abseits gestanden hat. Und auf der anderen Seite kriegt Deutschland 3 Minuten später einen Elfmeter zugesprochen. Aber als David Raum die Flanke schlägt und eben wieder dieser Andersen, was dann wirklich Ironie des Schicksals ist, den Ball an die Hand kriegt.
Ja, stimme dazu. Und ich habe auch diesen Ärger, diesen verständlichen Ärger vom Dänen-Trainer, vom Julmand nachvollziehen können. Aber ich habe mir das gestern dann auch gedacht, das waren natürlich enge Kisten und da brauchen wir nicht reden, Fußspitze, aber frag einmal einen 100-Meter-Läufer, was denen geht. Ja, also da ist schon seit jeher sind es Millimeter, Zentimeter, Zehntel, Hundertstel Sekunden, die dann über Gold und Weltruhm oder Silber und ja, scheiß zweiter Platz entscheiden. Also ganz klar. Aber vielleicht trotzdem nochmal zurück. Die Deutschen haben teilweise schon gut gespielt, aber was mir absolut missfallen hat, war nach dem 1-0, dass wir teilweise dann den Dänen das komplette Mittelfeld überlassen haben. Also die sind dann überhaupt nicht mehr draufgegangen, haben nicht mehr versucht zu stören. Die haben sich da teilweise die Bälle zuspielen können im Mittelfeld. Wir haben extreme Schwierigkeiten gehabt im Spielaufbau. Da sind sehr, sehr viele Bälle verloren gegangen. Also das hat mir nicht gefallen. Genauso gefällt mir nicht. Oder ich habe jetzt vorhin nur festgestellt, der Rüdiger ist zum Man of the Match gekürt worden. Ich finde, der Rüdiger hat gestern, das ist mir so extrem gefallen, der hat die Bälle nur rausgeklopft hinten. Der hat nur Befreiungsschläge gemacht. Also das war kein moderner Innenverteidiger, der einen Spielaufbau fördert mit einem Diagonalpass, mit einem genau, sondern der hat nur BOM und dann hat er sich selber gefeiert kurz drauf. Also und dann wird er Man of the Match. Ja, schwierig.
Also das war aber Teil des Plans. Das hat also ich weiß nicht, wo du immer schaust, aber ich bin inzwischen ein Freund von Magenta TV, weil da unter anderem Robin Gosens ein Experte ist und der ist wirklich, der ist so analog zu Mertesacker und Kramer im ZDF, die ich stark finde. Und der hat es mit dem Nagelsmann danach erörtert, dass sie gewusst haben, in der Dreierkette, von den Dänen, die beiden äußeren Innenverteidiger, die schieben so hoch, dass der Innenverteidiger den Ball sofort dahinter spielen sollen. Das hat ja beim 2-0 von Musiala wunderbar geklappt, als der Schlotterbeck da diesen langen Ball spielt in den Lauf, wo der Wo ich erst gemeint, was hört er denn jetzt auf, der Musiala? Warum bleibt er denn stehen? Also für mich hat das so ausgeschaut, als wenn der jetzt erwartet hätte, dass der Torhüter kommt oder dass noch irgendein Verteidiger dasteht oder irgendwas. Der war völlig überrascht, dass er diesen Freiraum hatte. Und das war halt der Plan, dass die Innenverteidiger diese langen Bälle spielen. Und
aber das war übel verteidigt von Dänemark.
Ja, genau, natürlich. Das haben sie ja gewusst. Ja. Aber vielleicht, weil du sagst, wir haben denen das Spiel überlassen. Vielleicht war das ja Absicht, weil wir genau gewusst haben, da haben sie ihre Schwächen. Der kann ja gut verteidigen und konnten die aus. Und wenn es dir ein Spiel machen lässt?
Teilweise sind sie halt dann mir dann zu gefährlich an und in unseren 16er kommen. Also, und was man auch noch sagen muss, ich stimme da auch zu mit der Schweiz, dass die gestern Italien gut gemacht haben, wobei mich jetzt die Niederlage des Ausscheidens von Italien nicht überrascht, weil ich die Italiener heuer für relativ schwach halte. Aber trotzdem, wenn wir uns doch einig sind, dass jetzt sowohl die Schweiz als auch Dänemark nicht zum obersten Regal in Europa gehören.
Nein.
Ich meine, du musst natürlich sagen, wenn du jetzt auf den Spielplan schaust, kannst du erwarten, dass uns jetzt Spanien blüht und wenn, sollte man das überstehen, Frankreich, also es wird dann schon ein steiniger Weg und da muss dann schon trotzdem, anders spielen wir jetzt gegen Dänemark oder gegen die Schweiz. Übrigens was anderes, was ich dich auch noch fragen wollte. Das vermeintliche 1:0 gestern von uns, das zurückgepfiffen wurde.
Kleiner 4 Minuten, also, Schlotterbeck-Kopfball, ja.
Genau. Ich hab da immer im Hinterkopf sofort die Szene Champions League, Bayern, Barca, der Block von Thomas Müller, wo dann der Robben sein Tor macht.
4:0 Heimsieg.
Also, genau. Das war doch, also das nach wie vor, wenn ich die Szene sehe, denke ich mir, boah, ist das kein Foul oder was? Also da war ja das vom Kimmich gestern ein Kinkerlitzchen dagegen, oder?
Also das zu pfeifen ist für einen Englischen oder für einen Schiedsrichter aus Großbritannien, aus England, schon, ja, sehr gewagt. Also, und was ich jetzt sage, dieser Block vom Kimmich, der ist inzwischen Standard in den Strafräumen. Das ist ein taktisches Mittel, dass man Laufwege freisperrt. Das ist, das wird sogar trainiert. Was mir ein bisschen, untergegangen ist, vielleicht, ich weiß nicht, hat der Schiedsrichter sich inzwischen geäußert? Ich habe nichts gehört dazu, aber vielleicht hat er ja auch Gündogan gepfiffen. Also vielleicht hat er Gündogan war nämlich im Weg vom Torhüter Schmeichel, als der rausgekommen ist, musste er praktisch erst so über den Gündogan drüber und ist dann zu spät praktisch gekommen.
Das war im Fünfer.
Vielleicht hat er ja das gepfiffen, ich weiß es nicht. Aber das habe ich jetzt noch nie gehört, weil bei den Kimmich zu pfeifen, dann mal sagen, boah, schwierig.
Also wenn auf der anderen Seite dann den Ringergriff jetzt
vom
Maxi Bayer. Ja. Also das ist, und das hab ich jetzt in den letzten EM-Podcast-Folgen immer schon gesagt, also die Schiedsrichter generell haben keine klare Linie, das fällt mir jetzt schon auf. Also es werden Sachen abgepfiffen, relativ kleinlich, es wird dann auf der anderen Seite werden Sachen dann laufen gelassen, wo man so denkt, ja, Mensch, Freund, jetzt pfeife eine. Also das ist ein bisschen nervig bei dieser EM, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, ich stimme dir schon zu, dass im Großen und Ganzen der Sieg gestern in Ordnung geht. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, die Dänen waren 10-mal besser, wie wir haben über Dusel gewonnen. So war es definitiv nicht. Aber dieses berühmte Momentum, dass eben Delaney seine Fußspitze im Abseits steht und dann dieses Handspiel, ja.
Das EKG-Handspiel.
Ja, das ist doch, also bitte, ich meine, der Ball hat nicht die Richtung verändert.
Der hat den abgefälscht, ganz klar. Also da sage ich nur, das sage ich nur, bei dem Handspiel sage ich nur, pass auf, der steht, natürlich ist es in der Laufbewegung, aber die steht vom Körper weg und der Ball geht nach oben weg, der fälscht die Flanke nach oben weg. Wer weiß, wo die hingegangen wäre. Da sage ich nur, das ist noch eher 11 Meter, weil jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß, dieses Tor wegen einer Fußspitze, wegen einer Millimeterentscheidung abzupfeifen, das ist in der Praxis Relevanz gleich 0,0. Aber der Fußball, der Profifußball, der hat sich inzwischen, das ist zu einem Milliardengeschäft, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, hat sich das entwickelt. Dieser ganze Profitum, und da geht es eben um Millimeter. Da geht es um falsch, ja. um schlecht, um Millionen Gewinn für den Verband, um Millionen Verlust, nicht haben. Und deswegen finde ich es gut, dass man diese technische Unterstützung hat. Und ob das jetzt eine Millimeterentscheidung hin oder her ist, ja, es ist blöd, hat, denke ich, für einen Sport null Relevanz im Spiel geschehen. Aber wenn es so ist, wir dann uns heute genauso aufführen wie der Herr Julmand, wenn wir auf dieser Seite wären, kann ich nachvollziehen. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, in der vierten Minute mit Schlotterbeck war es ja eigentlich genau andersrum, wo da ein Tor weggepfiffen wird, wo man geben kann.
Aber das heißt jetzt, du bist eigentlich, was jetzt die nächste Runde betrifft, guten Mutes, dass die Deutschen weiterhin im Rennen bleiben.
Ganz einfach deswegen, ein klares Ja, und ganz einfach deswegen, weil uns Gegner wie Spanien, Frankreich, wer da noch so warten mag, die liegen uns eher, weil die Fußball spielen wollen. Die Schweiz will nicht spielen, die Schweiz verteidigt. Dänemark will nicht spielen, die verteidigen.
Also
die Ungarn wollten nur verteidigen, die Schotten konnten weder verteidigen noch Fußball spielen. Und von daher, je stärker der Gegner, desto stärker wird er Deutschland spielen. Und da kommt irgendwann der Nagelsmann zu tragen, der sich wirklich, finde ich, sensationell entwickelt. Vor dieser Laptop-Trainer, der alles verkopft, hat sich der jetzt zu einem Pragmatiker entwickelt. Weil ich sage mal, wurscht, wer wir spielen. Am Ende, wenn wir ein Tor mehr haben als der Gegner.
Und Nagelsmann haben wir ja schon oft, wir sind ja beide auch immer weiter bei einem Podcast, haben wir ja schon oft gesagt, dass das wahrscheinlich schon ein bisschen ein Fehler war damals, den gehen zu lassen bei den Bayern. Und ich halte auch wahnsinnig viel von ihm. Ich halte auch von der Mannschaft sehr, sehr viel. Und mich hat gerade das Spiel gegen Schottland, und das lassen wir auch nicht irgendwie kleinreden, dass die Schotten so schwach gewesen wären, weil im zweiten Spiel waren sie nämlich dann schon einiges stärker. Das war fantastisch, weil sie da aufgetreten sind. Das hat mich das erste Mal wieder so richtig mitgerissen. Nationalmannschaft, so wie ich es eigentlich von früher gewohnt war. Aber trotzdem, trotzdem habe ich halt gestern phasenweise schon wieder das Gefühl gehabt, oh Gott, hoffentlich ist das jetzt nicht wieder ein Rückfall in alte Zeiten. Also ja, man muss einfach mal gucken. Ich bin zum Beispiel, er hat ja einige Wechselformen immer gehabt. Ich habe es so gehofft, dass der Füllkrug mal von Anfang an spielt. Ich habe da jetzt mal mit wem so auch schon drüber gesprochen, der dann auch gesagt hat, ja, der soll weiterhin Joker bleiben, so ungefähr. Ich finde, dass vom Kai Havertz sehr, sehr wenig Torgefahr ausgeht, und bin jetzt doch kein großer Fan von die anderen Wechsel. Ja, David Raum habe ich jetzt eigentlich ganz positiv gefunden. Er schlägt wirklich sensationelle Flanken, oder gestern ab haben wir gemacht. Und der Sané, ich bin halt ein sehr, sehr großer Florian Wirtz-Fan, und der ist halt schon einer, der immer für was gut ist. Der Leroy, der gefällt mir halt nach wie vor sehr, sehr oft die Körpersprache nicht.
Das ist völlig richtig. Ich stimme dir in zwei Punkten zu. Erstens, David Raum macht als Linksverteidiger einen guten Job. Er hat halt ein Manko, dass er seine Stärken nach vorne hat. Also genau gegen solche, vor allem aus Verteidigen ausgelegte Gegner, wie jetzt Dänemark, Schweiz, da braucht man so einen, der dann wirklich einmal mit einer Flanke, der hat jetzt gegen Schweiz das Tor vorbereitet, gestern den Elfmeter per Flanke rausgeholt sozusagen. Aber ich vermute fast, dass, wenn es wieder gegen einen spielstärkeren Gegner geht, dass da Maxi Mittelstädt wieder spielt. Bei Leroy Sané stimme ich dir zu. Also der muss entweder überragende Trainingswoche gehabt haben, oder es war so ein Zuckerl, dass man einmal wegen bei Laune hält. Ich weiß es nicht, warum. Ansonsten sehe ich keinen Grund, auch wenn der Florian Wirtz manchmal ein bisschen überspielt wirkt, genauso wie der Musiala, der dann doch gestern auch den ein oder anderen Ballverlust hatte, den man von ihm.
Musiala hat gestern nicht gut gespielt.
So, den man so von ihm nicht kennt. Und, aber die sind halt immer, das sind halt Unterschiedsspieler. Und den Moment oder dieses Momentum, dass sie jetzt den Unterschied machen können, das sehe ich beim Sané gerade nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass gegen Spanien, sollte es denn gegen Spanien gehen, auch da wieder die Stammformation zurückkehrt. Wen ich anders sehe als du, das ist der Kai Havertz. Kai Havertz ist für mich, hat gestern ein überragendes Spiel gemacht, finde ich, weil er genau, und diese Arbeitsteilung, die der Nagelsmann da gefunden hat, dann der Havertz ist im Anlaufen vom Gegner besser, passt besser zu diesem Gündogan, Wirtz, Musiala dahinter, als Prölp, als als wie sagt man da, als Prellbock, als Spielball, den man einfach mal schnell klatschen lässt, der ist technisch versierter und er ist besser in diesen Läufen hinter die Kette. Der macht, jetzt einmal ganz einfach formuliert, der macht als Stürmer die gegnerische Defensive müde, kaputt. Die sind fertig und dann kommt nach 60 Minuten, kommt dann unser Brecher da vorne ein. Und das finde ich, machen sie brillant. Und das ist, das finde ich gut, wie er es macht. Und da soll er sich bitte auch nicht, also der Herr Nagelsmann, bitte auch nicht Eidenlauer weiter so mit Havertz beginnen und dann ab der 60. einen Füllkrug nachschieben. Finde ich, find ich gut.
Brauchst jetzt keine Angst, ich habe mit dem Julian noch nie gesprochen.
Also alles klar, dann, dann werde ich das dann noch machen.
Aber sag mal, vielleicht trotzdem auch kleine Vorschau schon. Ich habe das letzte Mal gesagt, die Georgier haben sie so ein bisschen zum Publikumsliebling im letzten Spiel gespielt mit ihrer überragenden Leistung gegen Portugal. Und traust du denen was gegen Spanien zu?
Nein, ich bin wieder der Relativierer. Portugal war sicher Gruppensieger, war durch. Die haben mit angezogener Armbremse gespielt. Und
bis auf den Cristiano.
Ja, der Cristiano muss natürlich spielen. Das ist natürlich in einem Staatsvertrag.
Ist heiß.
In einem Staatsvertrag in Portugal ist das geregelt, dass er immer spielen muss, solange er lebt. Und da werden wir sicherlich auch wieder andere Leistungen sehen. Aber ich glaube, die Georgier, ja, ist eine schöne Geschichte. Aber ich glaube, heute Abend 21 Uhr gegen Spanien, da werden ihnen dann die Grenzen aufgezeigt. Das ist schöne. Ich denke, dass sie sowas erleben dürfen für dieses Land, ist das sicherlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Rein sportlich aufs Fußballerische runtergebrochen, denke ich, endet diese Reise heute Abend. Und wir treffen am Freitag in Stuttgart auf Spanien. Spannender ist das 18 Uhr Spiel.
Hey, ja, warte mal ganz kurz. Glaubst du nicht, dass den deutschen Spielern, weil da wahnsinnig viel dabei waren, nur das 0-7 im Kopf rumspuckt?
Nein. Das war ja auch, gestern haben sie dann irgendwann in der Vorberichterstattung angefangen. Drei dieser vier Mann in der Viererkette waren in Katar gegen Japan am Feld. Ob das noch, Rüdiger, Raum und Schlotterbeck war die Abwehrkette gegen Japan. Ob das im Kopf hängt? Nein. Also das ist eine ganz andere Situation, ein ganz anderer Trainer, ein ganz anderes Spirit, wie man so hört in Herzogenaurach. Das wird ja schon als Campo Franconia beschrieben. Und dass die Stimmung noch besser sei als in Brasilien, im Campo Bahia. Und bin gespannt. Also die Mannschaft macht echt einen tollen Eindruck. Und was mir heute gefällt, es ist nicht dieses Himmelhochjauchzen, zu Tode betrübt. Ich spiele einen pragmatischen Fußball und das musst du in einem Turnier spielen. Weil wenn du auf 2014 schaust, das letzte riesig erfolgreiche Turnier, 16 mit Abstrichen noch, was war da so ein überragender Spiel? Weiß ich jetzt nicht. Das war Brasilien, 7-1 im Halbfinale. Das war halt von allen guten Geistern verlassen.
Portugal mit Sicherheit das erste
Jahr. Ja, also auch so ein Auftakt, aber dazwischen war Völk Mays.
Das habe ich ja eingangs gesagt. Also mir ist das schon bewusst, dass man nicht ein komplettes Turnier überragend durchspielen kann. Und mir hat auch ganz ehrlich auch dieses 5-1 gegen Schottland schon gereicht, weil es halt in der Art von damals 90 gegen Jugoslawien mit den überragenden Lothar Matthäus und so weiter. Ich glaube, du musst einfach so ein Aha-Moment kreieren, dass du das ganze Land mitnimmst und auch die Mannschaft mitnimmst, weil das ist gelungen und ja, ich hoffe, dass wirklich so turnierbedingte, vom Durchhänger zu sprechen, ist jetzt vielleicht auch schon wieder übertrieben, aber dass der Formabfall halt einfach turnierbedingt ist. Man muss schauen. Es ist sowieso, also man merkt es schon, man kann eigentlich bei keinem Spiel irgendwelche Prognosen abgeben, irgendwie, weil das extrem tagesformabhängig ist. Und man hat es gestern gesehen, lass das 1-0 zählen für Dänemark, dann wird es knüppelhart für die Deutschen, da nochmal zurückzukommen. Also das machen wir wirklich so sagen.
Richtig, ob sie das geschafft hätten, aber das wäre halt dann so ein Schweiz 2.0 gewesen. Da musst du halt wirklich gleich nach diesem Tor, musst du einen Füllkrug da als Spitze vorne reinbringen und dann muss eine Flanke nach dem anderen mal da reinsegeln. Und dann Aber sie haben es so gelöst und ich bin gespannt. Ich vertrete die Meinung, je stärker der Gegner, desto stärker Deutschland. Und die stärksten Nationen, wo ich sage, außer Spanien sehe ich jetzt keine Mannschaft, die dieses Niveau erreicht. Und ich weiß nicht, wer es jetzt war, der hat gestern gesprochen, Deutschland gegen Spanien, das wäre das vorweggenommene Endspiel bereits. Mhm. Und hoffen wir, dass es so weit kommt. Wie gesagt, heute Abend 21 Uhr Spanien gegen Georgien, vorher 18 Uhr England-Slowakei.
Ja.
Oleg, ich bin echt, ich tippe auf so ein dreckiges 1-0 nach Verlängerung. Eigentor Slowakei, irgendwie sowas.
Ich denke auch.
Ja. Dass trotzdem England weiterkommt, aber.
Es ist sehr enttäuschend. Mhm. Ich bin großer England-Fan, also nicht bloß von der Nationalmannschaft, vom ganzen Land. Und ich finde es sehr enttäuschend, was da abläuft. Und ich glaube auch, weil bei einem der letzten Podcasts hat dann irgendwer gesagt, ja, die können sich schon einmal entwickeln und ich glaube das nicht, weil in dem Land wird auf sie eingeprügelt jetzt mittlerweile. Und das macht was mit der Mannschaft, das macht was mit dem Trainer. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas mit dem Titel zu tun haben werden. Und ich finde es einfach nur noch enttäuschend, wenn man sich die Truppe anschaut, was unterm Strich dabei rauskommt.
Mir geht's wie dir mit England, geht's mir mit Italien. Ich bin ein großer Bewunderer des italienischen Fußballs auch und habe da viel gelesen gestern. Und am besten hat es, glaube ich, die Süddeutsche Zeitung geschrieben, die das Spiel geschrieben hat. Die italienischen Spieler hatten derart hölzerne Füße, dass selbst Pinocchio wie ein Stepptänzer daherkommt. Das hat es einigermaßen gut beschrieben. Also Italien, ich weiß nicht, ob sie Favorit waren, aber einer der großen Namen ist raus. Weiter sind bisher Deutschland und die Schweiz, heute Abend dann Slowakei gegen England und Spanien gegen Georgien. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Für die Deutschen am Freitag gegen den Sieger Spanien, Georgien in Stuttgart. Ich glaube um 18 Uhr.
18 Uhr?
Ich glaube, es ist das erste Viertelfinale.
Ja. Es wird wirklich eine knappe Kiste. Man muss einfach Daumen drücken und hoffen, dass man irgendwo auch Spielglück hat, dass jeder gut in Form ist, dass, ich weiß nicht, würdest du den Tar wieder für den Schlotti spielen lassen?
Ja, ich würde wieder die gleiche. Ja, er hat ein gutes Spiel gemacht, aber bei dem ist mir die Schwankung zwischen Genie und Wahnsinn.
Einen kleinen Aussetzer oder gehabt, aber ich finde trotzdem, dass er sehr gut Spiel gemacht hat. Aber klar, Jonathan Tah ist momentan einfach in bestechender Form und hat eine Wahnsinns-Saison hinter sich. Deswegen bin ich bei dir, müsste man vielleicht tatsächlich wieder die eingespielte Innenverteidigung auf den Platz bringen.
Ich glaube, der wird komplett die eingespielte Mannschaft wieder bringen. Das ist meine Tendenz.
Ich vermute es auch. Ich vermute es auch,
Aber am Freitag sind wir schlauer.
Genau.
Alles klar. Das war Heim-EM, das Update mit Stefan Puhani und Fabian Leb. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis demnächst.
Morgen geht's weiter. Ciao, ciao.
Ciao.